Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment & Banking, der Podcast. Mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host André Bajorath. SAP Pioneer gestaltet die Zukunft der Finanzwelt. Mit Lösungen, die Banken und Versicherern einen echten Vorsprung geben. Klar, leistungsfähig und gemacht für eine Branche, die sich jeden Tag verändert. Wir denken Finanztechnologie neu. Mit tiefem Fachwissen, konsequentem Fortschritt und Systemen, die verlässlich funktionieren und neue Wege öffnen. SAP Pioneer. Mit uns gestalten Finanzinstitute den Grundstein für nachhaltigen Erfolg.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Es ist Januar, es ist Schnee, es ist kalt draußen und ich freue mich gerade deshalb umso mehr, jemanden zu treffen, der immer eine warme Atmosphäre versprüht mit seiner Kölner oder seiner rheinischen Leidenschaft. Lieber Chris, herzlich willkommen im Podcast.
Vielen, vielen Dank, André. Danke, dass ich hier sein darf. Die rheinische Leidenschaft nehme ich gerne mit als Fan von Borussia Mönchengladbach. Muss ich natürlich beim Kölnen ein paar Abstriche machen. Aber ich freue mich,
das
auch hier zu sein.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das eint uns ja.
Ja, genau.
Beides eint uns, dass wir halt in Köln auch immer sozusagen als Grün-Weiße so ein bisschen irgendwie ein Problem haben. Aber wir gewinnen ja oft da. Und momentan stehen wir auch noch vor denen. Mal gucken, wie lange noch.
Genau, ich glaube, das wird ist keine einfache Saison. Aber für beide Mannschaften glaube ich nicht oder viele Mannschaften nicht. Also viele Freunde in meinem Umkreis von Eintracht Frankfurt, die beschweren sich ähnlich. Entsprechend, bilde ich mir ein, es geht vielen Mannschaften gerade so.
Genau, also deshalb, wir wollen aber irgendwie nicht dem Kramer und dem Schmidt irgendwie Konkurrenz machen und über die Borussia und über Fußball sprechen. Also kein Copper TS hier, sondern weiterhin der Payment und Banking Fintech Podcast. Chris, ich habe jetzt gerade nur gesagt, du bist Chris, aber vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, wer du bist und dann auch so ein bisschen, was du machst. Und dann können wir darüber sprechen, warum du eigentlich hier bist.
Super gern. Ich bin Chris, einer der Gründer von Naro IQ. Wir machen aus Fondsanbietern ETF-Anbieter. Ich glaube, das ist der One-Sentence-Pitch. Uns gibt es jetzt offiziell in der Firma seit 2022. Mein Mitgründer und ich haben damals erst ein Jahr, anderthalb an so einer Investment Discovery App gebaut. Das heißt, offiziell an dem, was wir arbeiten, machen wir jetzt ein bisschen weniger als 3 Jahre, zwischen 2,5 und 3 Jahre. Und genau, sind gerade ziemlich zufrieden. Wir sind ein BaFin-reguliertes Wertpapierinstitut, sind über 20 Leute, je nachdem 20, 25, wie man FTEs zählt, und haben unsere ersten Produkte mit unserem ersten Partner jetzt im Dezember beziehungsweise im Januar gelauncht mit der Hauck & Aufhäuser und genau, blicken jetzt, glaube ich, so ein bisschen bewegt in die Zukunft, haben bisher noch nicht so ganz viel von uns erzählt und das verschiebt sich jetzt gerade. Deswegen mein erster Podcast-Auftritt, entsprechend freue ich mich da total auf.
Wobei du ja schon vor einiger Zeit sogar schon mal bei uns auf der Banking Exchange warst, wenn ich mich recht entsinne, damals in Frankfurt. Damals warst du, glaube ich, noch mit Discovery unterwegs, wenn ich mich, oder war dir gerade im Pivot irgendwo dazwischen, in between?
Ja, also ich war schon zweimal da, glaube ich, inzwischen. Das heißt, ich glaube, beim ersten Mal hast du recht. Ich kriege es aber auch nicht mehr genau zusammen, ob das 2023 oder 2024 da ist. Ich war im letzten Sommer da, da war es auf jeden Fall schon das, was es jetzt ist. Genau, deswegen immer mal so ein, zwei kleinere Sachen eingestreut, aber der große Auftritt kommt jetzt. Ich glaube, das ist auch, können wir natürlich gleich noch darüber sprechen, aber so ein bisschen plakativ für uns. Wir sind, glaube ich, versuchen immer Understatement und Overdeliver zu sein. Ich glaube, das ist nicht mehr normal heutzutage, aber wir sind bisher sehr, sehr gut damit gefahren. Deswegen, jetzt, wo alle Produkte live sind und wir zeigen können, was wir haben, starten wir mit.
Genau, Chris, bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, was es bedeutet, aus einem Fondsanbieter einen ETF-Anbieter zu machen. Aber erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, damit die Hörerinnen und Hörer auch nochmal ein bisschen was von dir erfahren. Also außer, dass du aus Mönchengladbach kommst oder Borussia-Fan bist und gerade in Köln bist, wissen die Leute noch nicht so ganz viel. Und dass du jetzt mittlerweile so seit 3,5 Jahren damit unterwegs bist. Aber wo kommst du her? Also warum machst du das, was du machst?
Super gerne. Also ich komme sowohl aus Mönchengladbach als auch Borussia-Fan zu sein. Beides sozusagen kombiniert. Ich bin aufgewachsen relativ auf dem Land und habe durch meine Großtante immer einen Berührungspunkt gehabt, irgendwie zu dem ganzen Thema Investieren, Aktien und so weiter. Sie war eine der ersten weiblichen Vorstände der WGZ-Bank im Ruhrgebiet damals, wo meine Mutter geboren ist. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir dann irgendwie Weihnachten zusammensaßen und über ihre Tantieme, so hieß Dividende quasi auf Altdeutsch, oder Bonus auf Altdeutsch, darüber überlegt haben, in was es investieren soll. Und es sind ganz, ganz tolle Erinnerungen für mich immer noch, darüber zu nachzudenken, dass man quasi nicht Sanofi und Bayer an einem Weihnachten kaufen soll, sonst können wir uns im nächsten Weihnachten nochmal anschauen sozusagen. Und fand es immer total spannend, mir hat das viel Spaß gemacht, ich war immer irgendwie, Statistiken war immer mein Ding und habe dann irgendwann zwischen, ich weiß nicht, Fußballanalysen, Wetter und dem Kapitalmarkt geschwankt sozusagen und habe mich dann entschieden, eben aufgrund der Nähe zu Düsseldorf ehrlicherweise auch in den Bereich zu gehen, habe erst eine Ausbildung gemacht bei der lokalen Sparkasse und bin dann nach Düsseldorf gegangen, um BWL zu studieren, habe dort dann verschiedene Stationen gemacht als Werkstudent, in der Vorbuchhaltung, im Portfolio-Management, war dann im Investmentbanking, im Currency-Bereich kurzzeitig und genau, bin danach nach verschiedenen Stationen, habe ich meinen Master angefangen an der Universität zu Köln und aus diesem Master heraus dann gegründet. Ich glaube, das ist so der Kurzablauf, mein Mitgründer und ich kennen es auch schon super lange, irgendwie 10 Jahre. Also wir haben uns in der Erstsemesterwoche in der Uni kennengelernt beim Bachelor. Deswegen super gut befreundet, wollten immer schon mal was gemeinsam machen. Und ich glaube, was uns so ein bisschen auszeichnet im Vergleich zu vielen anderen im Fintech-Bereich, ist, dass wir kommen eher von der Finanzenseite und haben uns den Tech-Bereich angeeignet als andersrum. Ich glaube, wenn man das vergleicht mit vielen anderen, dann ist es irgendwie trotzdem dieser klassische WHU-Beratungsstrategie, Ex-VC-Karriereweg. Das ist bei uns anders. Wir kommen aus dem Bereich und haben uns eher die anderen Themen angeeignet. Ich glaube, das ist so ein bisschen was uns vielleicht abhebt von anderen Gründerteams.
Dann erklär doch bitte mal ganz kurz. Also du hast gerade gesagt, wir machen aus einem Fondsanbieter einen ETF-Anbieter. Und damit hast du ja auch so ein bisschen beschrieben, was Naro macht. Warum braucht es das? Also was ist das, was es so schwierig macht für jemanden, der heute Fonds rausbringt und sie möglicherweise auch natürlich irgendwie handelbar hat, daraus einen ETF zu machen? Und warum will man das möglicherweise?
Genau, ich glaube, wenn ich darf, würde ich das quasi, glaube ich, auf zwei Teilbereiche so ein bisschen runterbrechen. Ich glaube, der eine ist, warum braucht es erstmal einen ETF? Es ist vielleicht in unserer Branche und Trade Republic Anleger relativ offensichtlich. Der absolute Großteil der Assets in Europa, 7-mal so viele, liegt aber immer noch in Publikumsfonds. Und von knapp 1000 Kapitalverwaltungsgesellschaften in Europa sind auch bisher erst 40 im ETF-Markt aktiv. Das heißt, der ETF ist very, very early days. Das unterschätzt man manchmal ein bisschen, aber es ist immer noch der Fall.
Magst du vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, natürlich benutzen alle immer die Begriffe irgendwie UCITS-Fonds, Publikumsfonds, ETFs, mal den Unterschied klar machen? Ich meine, der eine oder andere wird wissen, was ETF heißt, Exchange Traded Fund, was der Unterschied ist und was es möglicherweise dann halt auch, also vielleicht wolltest du das gerade tun und ich habe dich jetzt einfach unfairerweise unterbrochen, aber vielleicht interessiert das den einen oder anderen und die das alles kennen, spulen vor, aber für die, die es möglicherweise noch nicht so genau verstanden haben, wo eigentlich der Unterschied ist, vielleicht gibt es so eine kleine Nachhilfestunde.
Gern. Also ich glaube ganz grundsätzlich, ein Publikumsfonds ist eigentlich ein Anlageinstrument, in dem man verschiedene Wertpapiere miteinander kombinieren kann. Ein ganz, ganz klassisches Beispiel ist, es gibt einen lokalen Vermögensverwalter, der hat 100, 200 Kunden, 100.000 Euro und merkt, oh, ich kaufe ja eigentlich überall immer die Apple-Aktie rein. Es wäre viel, viel leichter, wenn ich überall einen Anteil von einem Fonds hineinkaufen würde, der die Apple-Aktie enthält und die Tesla-Aktie und die SAP-Aktie und irgendwie die ASML-Aktie, also meine persönlichen Wertvorstellungen eines diversifizierten Portfolios. Und der Fonds, das habe ich von dir sozusagen sogar mitgenommen, ist am Ende eine rechtliche Hülle sozusagen, indem man diese ganzen Wertpapiere eben zusammensammeln kann. Und der ETF kommt aus dem Englischen Exchange Traded Fund, also ein börsengelisteter Fonds, zeichnet sich dadurch aus, dass ein normaler Publikumsfonds nur einmal am Tag einen Preis erhält und ein ETF eben dauerhaft handelbar ist, weil ein Market Maker an der Börse dauerhaft einen Preis stellt. Das heißt, im Gegensatz zu einer Aktie, wo man theoretisch um 9.05 Uhr rein und um 11.05 Uhr wieder raus kann, ist das im klassischen Publikumsfonds nicht möglich. Der hat nur einmal einen Preis, der muss über verschiedene Orderwege gehandelt werden, direkt in Kontakt mit der sogenannten Kapitalverwaltungsgesellschaft. Das ist die rechtliche Einheit, die Fonds auflegt, während der Aktienhandel eigentlich vergleichsweise einfacher ist. Und dann spricht man quasi von dieser Börse eben als sekundär Markt. Und das Handeln an diesem Sekundärmarkt ist eben das, was den ETF, ich sage jetzt mal, groß gemacht hat. Das heißt, ganz plakativ beschreibe ich das immer so ein bisschen. Der Fonds ist halt so ein bisschen wie, sagen wir mal, der Tatort oder irgendwie 20.15 Uhr schauen. Und der ETF ist eben Netflix. Und man kann sich die Serie anmachen, wann man möchte, wie lang man möchte und muss nicht auf einen bestimmten Moment warten zum Ordern.
Und der normale Fonds ist auch nicht an der Börse gehandelt, ne? Hast du ja gerade schon beschrieben, also nicht am Sekundärmarkt, sondern kann wirklich nur bei dem, der es rausgegeben hat, gehandelt werden. Es wird nur einmal am Tag ein NAV gestellt, ne? Also ein Wert gestellt. Und dann, wie entsteht da der Markt zwischen Käufer und Verkäufer?
Es gibt keinen Markt. Also der Markt entsteht insofern, als dass gekauft wird und dafür werden neue Stücke ausgegeben sozusagen. Also relativ ähnlich wie zum Beispiel auch eine Transaktion bei Investitionsrunden bei unserer eigenen Firma funktioniert. Jemand gibt 1 Million Euro, enthält dafür 1.000 Stücke. So, und genau so funktioniert das quasi auch. Und das ist eben beim ETF in der Anlage anders, beziehungsweise eigentlich, ist jetzt nicht zu technisch werden zu lassen, verschiebt sich das Ganze etwas nach hinten. Das heißt, es gibt, ich sag mal, 1.000 Einzelanleger, die gegenüber dem Market Maker auftreten und rein und raus ordern. Und nur noch der Market Maker, beziehungsweise der sogenannte AP, tritt auf in dem Handel mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Und das schafft eben große Effizienzen, große Pools und vor allem die Ordermöglichkeit. Das heißt, wie gesagt, wenn ich kurz darf, zu dem anderen Thema, wofür braucht es überhaupt ETFs? Ich glaube, in einer immer schneller werdenden, immer volatileren Welt ist es eigentlich ein gesellschaftlicher Wandel, der eine neue Form des Investierens nötig macht. Ich habe die Tage mit einem Dachfondsmanager gesprochen. Der hat seine 4 Milliarden Euro Mandate umgestellt von Fonds in ETFs. Und ich habe ihn dann gefragt, warum? Ist es einfach günstiger oder was war da der Grund? Und er sagt, nee, wenn man so institutionelle Tranchen hat, dann ist der ETF gar nicht so viel günstiger, als diese Fondstranchen sind. Aber wenn ich um 14.30 Uhr eine Order aufgebe, um rein oder raus aus dem Markt zu kommen, dann bekomme ich den Preis von morgen 17.30 Uhr. In diesen 27 Stunden kann Trump machen, was er will. Und ich habe keine Chance mehr, irgendetwas zu korrigieren. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum Leute in der jetzigen Gesellschaftsform einfach das nicht mehr wollen und können. Weil man bekommt zwar den Preis von morgen Abend, aber man weiß sogar erst übermorgen Bescheid, zu welchem Preis man abgerechnet wurde. Und das sind einfach Sachen, die, glaube ich, nicht mehr so richtig passend sind in unsere Zeit heutzutage. Und daher kommt der große Trend zum ETF.
Weil Fonds in der Vergangenheit eigentlich Langläufer waren und es nicht so relevant war?
Ich würde sagen, ja, das ist das eine. Und das zweite ist auch, weil ich glaube wirklich, man unterschätzt, dass es wirklich ein gesellschaftliches Thema ist. Also auch heute ist die Haltefrist von ETFs unglaublich lang. Also ich glaube, diese Illusion von 2021 sind diese GameStop-Aktionäre gekommen und die gehen rein, raus und 15 Mal am Markt. Das zeigen so viele Studien von Trade Republic, von Scalable, dass es einfach eine faktisch falsche Aussage ist. Das sind Leute, die bleiben sehr lange dabei, die machen ihre Sparpläne, die investieren nach, wenn der Markt runtergeht. Aber sie wollen um 14.30 Uhr investieren und dann um 14.30 Uhr den Preis bekommen und nicht irgendwie um 17.30 Uhr am Folgetag. Und das muss man sich mal vorstellen, übers Wochenende wirklich. Wir sitzen jetzt hier an einem Freitagnachmittag. Wenn man am Freitagnachmittag die Order aufgeht, weiß man Dienstag, was man bezahlt hat. In welcher Form der Dienstleistung ist das überhaupt noch irgendwo heutzutage so? Also ich kann mir das ja nicht vorstellen, dass man einen Schuh bestellt online und da sagt einem jemand 4 Tage später, ja übrigens, das kostet 79,90 Euro, aber schön, dass du ihn Freitag schon mal bezahlt hast. Das ist sehr, sehr weit weg von der normalen Konsumererfahrung, die es heutzutage gibt.
Die Realtimisierung der Welt. Wenn du das jetzt gerade so sagst und sagst, die Fondsanbieter konnten das schon immer so machen, haben das auch so gemacht, und warum bringen die nicht selber ein ETF raus? Also was ist die Challenge, dass die jemanden brauchen, der das für sie tut? Also einen freundlichen Mann, Frau in der Mitte?
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, es gibt diese zwei Teilbereiche, die ich gerade erwähnt habe. Das eine ist, wir sagen immer so, der ETF is eating the mutual fund. Das ist, glaube ich, das, was wir besprochen haben jetzt über die letzte Zeit. Der ETF isst den Publikumsfonds, so ein bisschen angelehnt an das Mark Andreessen Zitat, Software is eating the world. Ich glaube, das ist das erste Thema, was wir sehr, sehr stark sehen in den Zuflüssen, Abflüssen aus Vehikeln. Und das zweite ist dann, wenn man das für sich realisiert hat und einen ETF auflegen möchte, dann fehlt einem als Fondsanbieter dieser ETF Baustein. Das heißt, es gibt einen Sekundärmarkt, man muss einen Market Maker anbinden, man muss die Spreads monitoren, man muss Schnittstellen bauen, man muss Daten früher liefern, in Echtzeit überwachen. Also es gibt verschiedene Themen, die sozusagen dazukommen. Und ohne Naro oder vor Naro gab es vorher die Möglichkeit, entweder A, man in-house das Ganze, das ist das, was die großen Anbieter machen, die DWS, BlackRock, Amundi oder andere. Die bauen eigene Teams, 30, 40 Mann-Abteilungen, Capital Markets Teams, kostet 5, 6, 8, 10 Millionen Euro im Jahr und eben einen relativ langen Aufbau. Oder die Option Nummer zwei ist, man hat diesen Baustein eben nicht und muss dann seine gesamten Operations eben an Dritte abgeben. Also man nutzt die DWS, Amundi, in Irland gibt's einen Player, die heißen Hahn ETF und muss quasi alles dort irgendwie abgeben. Und wir haben immer so gesagt, das ist total unintuitiv, weil ein Fonds 8 Bausteine hat und ein ETF 9 Bausteine hat, wenn man einen Baustein nicht hat, alle 8 anderen abzugeben. Also es ist vollkommen verrückt sozusagen, weil das macht nicht nur das alles teurer, sondern man verliert auch die komplette Kontrolle über seine Wertschöpfungskette. Und ich glaube, am vergleichbarsten ist es so ein bisschen mit Shopify und dem Online-Handel. So, das heißt, man kann natürlich sagen, man stellt seinen eigenen Online-Shop ein und gibt alles an Zalando ab und sagt, wir tauchen nur noch dort auf. Aber man hat ja eigentlich ein Designteam, einen Logistiker, eine Lieferkette, eine Lagerhalle. Und mit Shopify ist man dann eben in der Lage, relativ schnell direkt im Internet aufzutreten. Und wir bauen etwas sehr, sehr Ähnliches für den ETF-Markt und reduzieren damit fünffach die Time-to-Market gegenüber der Insourcing-Lösung und ungefähr fünffach die Kosten gegenüber der Outsourcing-Lösung.
Und gibt es noch jemanden, der das tut? Der so als White-Label-ETF-Anbieter, oder wie nennst du es? Also was bist du? Ist es White-Label oder was machst du? Oder bist du einfach nur ein Dienstleister? Weil du hast ja gerade schon gesagt, du bist BaFin reguliert. Also hast du ja irgendwie auch eine regulierte Aufgabe in dem ganzen Spiel, sehen dich die Endkunden? Viele Fragen, die ich gerade auf einmal da reinwerfe, wie du merkst.
Also super gerne. Wir nennen uns regulierte Technologieplattform quasi. Das ist, glaube ich, am ehesten das, was sinnvoll ist. Das heißt, wir sind selber kein White-Label-ETF-Player. Das heißt, wer heute zu uns kommt und sagt, ich möchte gerne einen ETF auflegen, dann sage ich, super, wir kennen verschiedene Anbieter, mit denen du das machen kannst, mit denen arbeiten wir zusammen, aber wir selber können das nicht. Wir haben keine sogenannte KVG-Lizenz, wir sind nicht in der Lage, wir haben keine Vorbuchhaltung, kein Risikomanagement, keine Legal-Abteilung, die Dokumente strukturiert, all diese Sachen besitzen wir weder operativ noch legally sozusagen.
KVG vielleicht ganz kurz für die Menschen, die nicht ganz so tief drin sind, heißt Kapital.
Verwaltungsgesellschaft.
Verwaltungsgesellschaft.
Genau, das ist quasi die legale Struktur, in dem BlackRock, Vanguard, die DWS, Amundi oder andere tätig sind. Es sind keine Banken, das heißt, sie besitzen das Geld nicht
verwahren faktisch treuhänderisch für den Kunden.
Genau. Also das ist der Hauptpunkt und das dürfen, können wir eben nicht, sondern wir ermöglichen es dem jeweiligen Partner technologisch eben diese ETFs zusätzlich auflegen zu können. Das heißt, wir sind ein Service Provider eben für den Fondsanbieter. Das heißt, weder der Endkunde noch der Drittkunde, sage ich mal, sieht uns eigentlich, hat eine Vertragsbindung mit uns oder sieht uns auch preislich. Das heißt, mach mal ein Beispiel. Es gibt jetzt ja Fondsgesellschaften wie Flossbach von Storch oder die Allianz oder die selber ihre eigenen Produkte auflegen, aber ganz präsent zum Beispiel jemand wie Jan Beckers oder ähnliche, die als eigene Gesellschaft sagen, wir machen jetzt den André Bajorat Future of Fintech ETF sozusagen. Im Rahmen dessen, falls das stattfinden sollte, wäre es nie so, dass es eine Vertragsbindung zwischen André Bajorat und Naro IQ gäbe, sondern du würdest dir einen Fondsanbieter suchen, mit dem man das umsetzen kann, die Hauck & Aufhäuser, Universal, die Hansa Invest oder wen auch immer. Und wir sind dann ein Partner im Hintergrund dieser Partei.
Lass mal an dem Beispiel Jan bleiben, Jan Beckers. Mhm. Jan Beckers Fonds, mittlerweile glaube ich, keine Ahnung, der zweite glaube ich oder drei oder wie auch immer sie aufgelegt haben, ist heute was? Ist heute ein Publikumsfonds oder ist heute ein ETF?
Ein Publikumsfonds.
Ein Publikumsfonds, den er gemeinsam mit einem Partner aufgelegt hat. Das heißt, das Ding kannst du direkt bei ihm oder direkt bei deiner Bank, die das ganze Ding gelistet haben, kaufen. Aber du kannst ihn heute nicht exchange-traded kaufen oder verkaufen, richtig?
Korrekt, genau. Das bedeutet, ich glaube, der Partner ist die Hansa Invest. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ziemlich sicher. Und im Rahmen dessen gibt es die Möglichkeit, dann direkt über den Orderweg der einzelnen Banken mit der Hansa Invest das Ganze zu tun. Aber die Möglichkeit, den jetzt als klassischen ETF zu handeln, ist eben nicht möglich. Es gibt noch so ein paar Sonderformen.
Als Beispiel zum Beispiel bei der Trade Republic kannst du das Ding nicht kaufen, weil das kein ETF zum Beispiel ist. Ne? So, genau. Wenn jetzt Jan sagen würde, ich will das ganze Ding machen, was passiert dann mit euch?
Wenn der Jan das sagen würde, würde er Stand jetzt zu seinem KVG-Partner gehen und sagen, ich möchte gerne, dass das ein ETF ist. Und dann wird der KVG-Partner sagen, tut mir leid, wir können keine ETFs. Und dann hat der KVG-Partner die Möglichkeit Nummer eins, selber das Insourcing zu übernehmen oder das Outsourcing zu machen. Also dem Jan in dem Kontext zu sagen, tut mir leid, dann musst du an Dritte gehen. Musst du zur DWS gehen, dann musst du zu Amundi gehen, dann musst du zu anderen gehen, wir können es nicht. Und mit uns könnte der KVG-Partner dann sagen, okay, wir können das, weil wir haben einen Technologieanbieter, der es uns ermöglicht, diese neue Produktkategorie einzuführen. Und dann gäbe es einen Vertrag von uns und der KVG und einen Vertrag von der KVG mit dem Jan. Und dann würde die KVG durch uns ETF-fähig gemacht werden.
Und dann hätte das was zur Folge. Also einmal ist das Ding dann an der Börse gelistet und ich kann ihn eigentlich bei fast bei meinen ganzen Online-Brokern, Neo-Brokern und sowas kaufen. Hat das auch eine Auswirkung auf den Preis von dem ETF?
Das entscheidet der Kunde selbst. Also ich glaube, der ETF hat einige, also ohne zu technisch werden zu wollen, hat er einige Vorteile. Zum Beispiel ist die Performance eines ETFs grundsätzlich beim gleichen Preis immer besser, weil man nur die Transaktionskosten bei Einstieg in das Produkt bezahlt, weil die immer im Spread abgewickelt werden. Das heißt, je länger man ein Produkt hält, desto besser ist die Ausgestaltung auf der Performance-Seite beim ETF. Das nennt sich transaktionskosteneffizient. Aber ganz grundsätzlich sucht den Preis jeder selber aus. Ich glaube, die Hauptvorteile sind diese Echtzeit-Preissetzung, über die wir jetzt viel gesprochen haben, die Anbindung an Digitalplattformen, und das gilt nicht nur für Trade Republic, sondern Scalable Capital hat jetzt seine eigene Börse gebaut, Finanzen.net Zero liegt auf der GetEx, Just Trade liegt auf der GetEx, Revolut, N26, bald auch die DKB liegen auf Upvest. Upvest liegt auf der Tradegate. Also ich glaube, man kann relativ sicher sagen, dass der absolute Großteil der neuen Flows nicht mehr über Player kommt, die im Vormarkt sind. Das heißt, infrastrukturell sind bisherige Voranbieter vom Markt ausgeschlossen. Und der dritte Punkt ist der, dass es ein deutlich leichterer Handel über die Börsengrenze hinweg möglich ist. Wir haben zum Beispiel gerade Anbieter in Belgien, Niederlanden oder in Dänemark oder sowas, die uns sagen, wir haben eigentlich ein super Produkt, was uns von unserem Heimatmarkt funktioniert, aber unser Heimatmarkt ist relativ klein. Also würde ich eigentlich gerne den von Belgien nach Niederlande bringen oder von Dänemark nach Norwegen bringen. Aber wenn die Anbindungen dahinter nicht historisch irgendwie da sind zwischen dem norwegischen Depot und der dänischen Kapitalverwaltungsgesellschaft sozusagen, dann gibt es eben keine Chance. Den ETF listet man einfach in Oslo und dann hat sich das Thema erledigt. Das heißt, insgesamt ist es einfach ein Produkt, was der jetzigen Welt besser gerecht wird, glaube ich. Es ist so die Internetisierung der Vorwelt, so ein bisschen.
Und jetzt hast du gerade gesagt, du bist BaFin reguliert, aber trotzdem könntest du jetzt in, keine Ahnung, Portugal, in Skandinavien einem Fondsanbieter deine Dienstleistungen der ETF-Visierung des Fonds anbieten, ohne dass du da nochmal reguliert bist?
Korrekt, wir können das sogar global machen. Der Grund dafür liegt da, dass wir das Geld ja nie berühren. Das heißt, die Dienstleistung, die wir übernehmen, beispielsweise eine Anlagevermittlung, ist eine regulierte Dienstleistung. Aber man kann dort uns als Unternehmen mandatieren. Und da wir in unserem Heimatmarkt reguliert sind, sind wir als reguliertes Unternehmen mandatiert. Also womit wir immer Themen haben, ist, wir sind kritischer Outsourcing-Provider oder DORA, ISO 27001 und alle diese Themen sind für uns natürlich relevant. Aber dadurch, dass wir das Geld nie berühren sozusagen, ist es für uns deutlich einfacher, nicht nur EU-weit, sondern global zu agieren. Es ist ein bisschen vergleichbar, wie wenn ich irgendwie eine Pensionskasse aus Deutschland bin, dann kann ich mein Geld auch aus Singapur, aus Australien oder den USA managen lassen, weil meine Verwahrstelle, da wo das Geld wirklich liegt und administriert wird, das ist dann vor Ort sozusagen. Aber wer da am Ende auf den Knopf drückt, das ist quasi nur wichtig, dass er in seinem Heimatmarkt reguliert ist, und das gilt für uns auch.
Chris, jetzt haben wir, glaube ich, so ein bisschen Nachhilfestunde bekommen, und für die, die es alles schon wussten, sorry for that, aber ich glaube, das ist, da wir ja ein Payment- und Banking-Podcast sind, immer ganz gut, auch mal so ein bisschen auszuholen und möglicherweise Begriffe, die viele schon mal benutzt haben, auch mal zu erklären, weil das ja vielleicht auch dem einen oder anderen manchmal auch peinlich ist, an sich eigentlich mal die Frage zu beantworten, was ist eigentlich ein ETF und warum? Aber jetzt lass mal darüber sprechen, was habt ihr eigentlich für Kunden und was brauchst du denn noch an Partnerschaften? Du hast gerade schon gesagt, was du bist. Du hast auch ein bisschen gesagt, dich abgegrenzt, was du nicht bist. Aber wir haben ja gerade über Young gesprochen. Becker ist jetzt irgendwie, der verwaltet seinen Fonds, verwaltet das Geld von Leuten. Er hat eine KVG irgendwo. Aber was brauchst du von den Leuten und was musst du, wo musst du möglicherweise noch Partner haben und was sind eure Kunden heute? Wer sind eure Kunden heute?
Gerne. Vielleicht kurz einmal als Abgrenzung. Der Jan Beckers ist kein Kunde. Also, was man
nee, schon sehr, klar. sehr deutlich aber, sagt. Aber, nur ein Beispiel. Aber ich glaube, ja. ich glaube, nee, genau. Nee, wollte ich auch damit nicht den Eindruck vermitteln. Sorry. Aber ich finde es ganz gut, das einfach mal daran klarzumachen. A, kennen in der Fintech-Welt viele Jan und kennen möglicherweise auch den Fonds. Und sorry, Jan, dass wir jetzt gerade die ganze Zeit über dich sprechen. Aber ich glaube, es ist eher Werbung als irgendwie das Gegenteil. Weil ich glaube, der Fonds läuft auch ganz gut. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ganz gut, es daran einfach mal festzumachen. Also er ist heute halt Publikumsfonds, halt kein ETF und deshalb halt die Frage, was müsste passieren und wie gesagt, wer sind heute eure Partner und Kunden? Und verstanden, Jan ist es heute nicht.
Genau und würde es auch perspektivisch nie werden, aber wir können das einmal quasi weitergehen. Der Kunde von uns wäre
kannst
immer
du beantworten,
die KVG.
Warum es auch nie werden würde.
Genau, also der Jan selber ist ein Finanzportfolio-Verwalter sozusagen, das heißt, er managt das Produkt, aber der rechtliche Besitzer dieses Produktes und der rechtliche Initiator ist eben immer die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die KVG. Das heißt, unser Kunde wäre die KVG vom Jan. Das heißt, es wäre quasi eine Weiterleitung von, es gibt einen Vertrag zwischen BitCapital und der KVG und zwischen der KVG und NaroIQ. Wir stellen der KVG eine Rechnung und die KVG erhöht dann ihren Block sozusagen mit unseren Kosten oder verringert ihn oder nimmt ihn selbst oder wie auch immer sie es möchte und stellt das wieder dem sogenannten Fondsinitiator, das ist in dem Fall BitCapital, zur Verfügung. Mhm. Das heißt, unsere Kunden sind immer lizenzierte Kapitalverwaltungsgesellschaften und nicht die einzelnen Fondsinitiatoren. Das ist auch bei unseren ersten Produkten zu, das sind dann quasi die Kunden unserer Kunden, aber unser Kunde bei unseren ersten beiden Produkten ist die Hauck & Aufhäuser. Und im Rahmen dessen sozusagen gibt es da zusätzlich eben noch, was wir Ökosystempartner nennen. Also Leute, mit denen wir zu tun haben, die wir aber selber nicht bezahlen oder die uns nicht bezahlen, sondern Teil davon sind. Ganz präsent sind das natürlich die Börsen. Das sind die Market Maker sozusagen, mit denen wir sehr, sehr viel Kontakt haben. Das sind die Verwahrstellen, wo Geld nachher liegt. Das sind die einzelnen Broker und Banken, wo wir die Produkte listen lassen. Also das ist ein ganzes Ökosystem in dieser Fonds- und Trading-Welt, wo wir uns so ein bisschen bewegen und auch versuchen, für Kunden aktiv Effizienzen zu heben. Das ist so ein bisschen der Ansatz zumindest.
Dockst du dich an all die technisch an?
Das kommt drauf an. Also A, was man unter Andocken versteht, man wird sich wundern, wie viel da immer noch nicht so richtig technisch ist. Ich habe die Diskussion letztens in Berlin gehabt.
Das war auch bewusst der Begriff des Andockens.
Genau, also wenn du unter
einem... Kein Fax, aber möglicherweise ein Excel, ja?
Na, es ist nicht so, als wäre ein Fax noch nicht vorgekommen. Also wir hatten quasi schon... Wir hatten quasi schon Termine in dem, schöne Grüße an der Stelle, in dem Steuerberatungsbüro der Mutter unseres Head of Engineering, weil wir einen Fax gesucht haben. Also es ist nicht so, als dass es diese Sachen nicht gäbe. Ich erzähle das in Berlin immer ganz gerne. Wenn ich API first wäre, hätte ich keine Kunden. Und das ist halt total wahr. Das heißt, wir versuchen die Echtzeitschnittstellen zu den relevanten Playern zu bauen, zu Daten zu machen. Das heißt, wir funktionieren selbst natürlich über diese Kanäle. Aber es funktioniert eben auf der anderen Seite immer noch viel über SFTP, Excel-Sheets, Swift-Abrechnungen oder eben auch das Fax und da sind wir dann angebunden. Das heißt, angedockt sind wir an alle diese Partner, aber nicht zwangsläufig technisch überall angebunden. Zum Beispiel haben wir eine tägliche Konversation mit den Market Maker und den Verwahrstellen. Mit den Brokern ist es eher eine, ich sag mal, einmalige, zweimalige Arbeit. Ist das Produkt gelistet? Welche Daten braucht ihr? Was fehlt noch? Anstatt dass ich jeden Tag jetzt bei der DKB oder der ING auf der Matte stehe und sag, wie sieht's hier irgendwie aus?
Aber musst du irgendwas in Realtime durch die Gegend schicken? Also bist du dann auch nochmal in dem ganzen Spiel dann dran, wenn es um das Thema Handeln geht und möglicherweise auch den Wert, der ja nicht mehr einmal am Tag, sondern dauerhaft irgendwie da steht, bist du immer noch im Game, nachdem ihr das Ding einmal rausgegeben habt?
Total. Also so total. Der Hauptteil unserer Arbeit ist das Maintenancing, eigentlich nicht das Onboarding sozusagen. Und die Echtzeitpreisstellung, damit haben wir nichts zu tun. Das macht der Market Maker. Aber die Echtzeitüberwachung
direkt mit der Börse.
Des Preises. Genau, das läuft direkt zwischen Market Maker und Börse. Aber der Market Maker braucht ja Informationen über Positionen, Transaktionen, Dividenden, Cash-Komponenten. Das läuft alles über uns. Der Market Maker muss Orders aufgeben, wenn er leer läuft, in Anführungszeichen, im Rahmen seiner Anteile oder voll läuft im Rahmen seiner Anteile. Diese Schnittstellen funktionieren über uns. Der Market Maker muss überwacht werden, dass der Spread nicht zu groß ist oder er nicht zu weit weg ist vom eigentlichen Preis des Fonds im Moment. Das muss in Echtzeit überwacht werden. Das machen wir. Also ganz, ganz viele Themen, die damit einhergehen. Wir haben den großen Vorteil gegenüber vielen anderen Unternehmen, dass der Großteil der Technologie bei uns intern funktioniert. Das heißt, wir sind relativ schnittstellenarm sozusagen, weil den Großteil der Berechnungen und Dienstleistungen in unserem eigenen Ökosystem funktioniert. Das ist von großem Vorteil. Das heißt, die Verwahrstelle bekommt einmal am Tag von uns eine Nachricht, hat der Market Maker geordert, ja oder nein. Aber den Rest der Überwachung, den Rest der Schnittstellen, der Kommunikation, das läuft alles bei uns intern, sodass die Berührungspunkte mit unseren Partnern relativ wenig sind. Also wir haben für unsere erste operatives Onboarding 6 Wochen gebraucht, was man sich vorstellen kann, nicht nur für ein komplexes, reguliertes Produkt, sondern auch ein großes, etabliertes Unternehmen echt zügig ist im Vergleich zu vielen anderen.
Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz den Hörerinnen und Hörern sagen, was der Market Maker macht? Du hast vorhin schon mal kurz gesagt, wenn jemand handeln will, dann muss er möglicherweise auch neue Anteile rausgeben, ähnlich wie bei einer Kapitalerhöhung. Das ist ja wahrscheinlich nicht dauerhaft immer der Fall, wenn irgendwie jemand dann plötzlich einen Fonds, der von euch als ETF rausgegeben wird, kaufen will, sondern der Market Maker hält wahrscheinlich was vor und macht er sowas wie das Ding glattstellen, hält er was vor, verkauft, kauft wieder oder wie sieht das da aus?
So ein Proxy? Ja, so ungefähr. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir hatten ja gesagt, in der alten Fondswelt kann man nur einmal am Tag ordern sozusagen. Beziehungsweise man kann immer ordern, aber nur einmal am Tag bekommt man einen Preis. Und was der Market Maker eigentlich ermöglicht, ist das Bridging dieser Logik. Das heißt, auch der Market Maker ordert selber bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft nur einmal am Tag, aber stellt die ganze Zeit einen Preis aufgrund seiner eigenen Berechnung. Dafür nimmt er einen Spread, weil es ja als Risiko im Markt steht. Dafür nimmt er auch eine Gebühr, je nach Komplexität, weil er, ich sag mal, wenn er für 1 Million Euro Anteile hält, muss er eben auch Eigenkapital dafür vorhalten. Und der Market Maker ist so ein bisschen der Käufer und Verkäufer. Ich glaube, man kann sich das am besten vorstellen irgendwie am Markt. Also wenn man, ich sag mal, am großen Bauernhof kann irgendwie nur 1000 Äpfel pro Stück geordert werden, aber am Markt wollen Leute eben nur 2, 3 Äpfel kaufen. Das heißt, der Market Maker fährt einmal am Tag hin, holt die 1000 Äpfel, kauft, verkauft, kauft, verkauft, kauft, verkauft und wenn er entweder bei 0 ist oder bei 1000, geht er wieder zurück. Genau, es ist ein Flow-Monitoring, was da stattfinden muss. Das sind Sachen, die wir zum Beispiel auch mit nicht nur überwachen, anbieten, es ist auch eine Kommunikation, die da stattfinden muss. Also es ist schon eine also nicht nur eine sehr regulierte, sondern auch eine sehr wichtige und sehr technische Dienstleistung. Das heißt, die Market Maker sind, ich spitze das mal so ein bisschen zu, ich glaube, es ist einer der größten Misunderstandings, dass die großen KVG wie BlackRock oder Vanguard die großen Gewinner des ETF-Booms sind. Das sind eigentlich die großen Market Maker. Also wenn man sich die Gründer
von
Citadel, Virtu, Susquehanna, Jane Street. Und wenn man da auf die Liste der reichsten Amerikaner guckt, dann findet man relativ viele Namen da sehr, sehr weit oben. Es sind Leute, die in einer ähnlichen Zeit zu einem ähnlichen Reichtum gekommen sind wie die Gründer der großen Tech-Konzerne, weil es eben eine sehr, sehr technische Dienstleistung ist.
Und wer auch noch immer ein großer Gewinner davon ist, sind natürlich die Index-Provider. Ne? Also die darf man, glaube ich, auch nicht außen vor lassen. Ne? Die MSCI Worlds und dergleichen.
Absolut. Ich glaube, das ist auch übrigens auch ein Thema für die Zukunft des ETF-Markts. Was passiert ist im Rahmen dieser Passivisierung der Strategien, ich glaube, das wird ein Stück weit zurückgehen, dass wir auch mehr aktive Strategien im ETF-Mantel sehen werden. Aber gerade bei den passiven ist der Brand eigentlich gewechselt vom Fondsanbieter zum Indexanbieter. Und das ist ein Risiko, was, glaube ich, noch nicht ansatzweise eingepreist ist bei den großen Gesellschaften. Früher war das so, man hat eben der Marke des Fondsanbieters vertraut. Der Deka, der Union Investment, Flossbach von Storch oder ähnliches. Und inzwischen vertraut man dem Brand des Indexanbieters. Man kann mal selbst den privaten Test machen und fragt in seinem Freundeskreis, welche ETFs denn bespart werden. Dann werden die Leute sagen, ein MSCI World, ein Nasdaq, ein DAX, ein S&P. Aber die allerwenigsten wissen, ob das das Produkt ist von welchem Anbieter. Und das öffnet natürlich Tür und Tor, dass eigentlich Leute, die eine sehr, sehr große Vertriebsmacht haben, sich eben selber mit diesen Produkten und diesen Indizes eindecken können. Das heißt, ich glaube, die Index-Provider haben auch zukünftig einen sehr, sehr großen Stand im ETF-Markt.
Ja, das merkst du ja auch schon daran, dass die ganzen Dinger beginnen ja immer mit dem Index, also vom Namen. Und wenn du das ganze Thema Mobile First kaufst, dann siehst du teilweise gar nicht mehr den Emittenten überhaupt im Namen drin. Und das ist schon echt krass zu sehen, was die für eine Macht haben. Und das Beispiel, was du gerade genannt hast, im Freundeskreis zu fragen, was hast du für ETFs? Und was wird da genannt, ob dann irgendwie ein X-Trackers genannt wird oder ein DK genannt? DK, ja, doch, hat auch mittlerweile, glaube ich, ETFs.
Mhm.
Schon schwierig, ja, keine Frage.
Ja,
Chris, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass dein, ja, sag du.
Nee, lass dir gerne. Also ich glaube, wie gesagt, das fängt gerade erst an. Also wir werden das immer mehr sehen, dass der Brand, das wird immer mehr ein Branding-Thema werden. Glaube ich, in der Zukunft. Und das ist, deswegen sagte ich das eben auch mit dieser Internetisierung, in Anführungszeichen. Früher musste man sich als, Ankleidungsladen in Mönchengladbach nur gegen die anderen drei Ankleidungsladen in Mönchengladbach sozusagen auseinandersetzen. Und jetzt ist alles global verfügbar, vergleichbar auf Trade Republic. Und im Rahmen dessen wird dieser Societal Shift eigentlich auch ein Branding Shift. Und ich glaube, das haben noch nicht alle verstanden. Und das wird noch große, große Umwälzungen in der nächsten Zeit in diesem ganzen ETF- und Fondsmarkt bringen.
Du hast ein bisschen gerade davon gesprochen, was euer Ökosystem ist, dass es die Market Maker sind, die Börsen und dergleichen. Und eure Kunden hast du bisher gerade erst einen genannt, nämlich die Hauck und Aufhäuser. Die sind aber nicht die Fondsanbieter, sondern sind sie die KVG dahinter? Oder was sind sie? Ich
glaube, genau,
die
KVG also dahinter. Sie sind, ne? Genau, die Hauck und Aufhäuser ist die KVG und sie arbeiten dann wieder mit Fondsinitiatoren zusammen, sozusagen, die eben teilweise Lizenzen haben, teilweise nicht, teilweise Haftungsdach. Aber die KVG, mit der wir arbeiten, ist die Hauck und Aufhäuser, genau.
Und welche Fonds habt ihr bisher rausgebracht für die?
Wir haben bisher zwei Produkte aufgelegt. Das ist einmal ein aktiver ETF vom Robo-Advisor Injova und es ist einmal ein passiver ETF von der von Tech Capital. Das ist die Fondsboutique von Frank Thelen. Das heißt, für uns als Produkte ganz interessant, weil es einmal passiv und einmal aktiv ist. Es ist beides globale Equities. Und genau, das heißt, das sind die ersten Produkte, die jetzt gelauncht worden sind. War für uns ehrlicherweise auch natürlich nochmal ein Meilenstein irgendwie. Das heißt, wir hatten jetzt und zusätzlich dazu für Injova auch noch ein sogenanntes Multi-Currency-Listing in Schweizer Franken an der Börse in Zürich gemacht. Das heißt, wir hatten jetzt innerhalb von einem Monat drei Listings. Das ist auch immer natürlich gerade für ein dann doch noch recht junges Unternehmen erster großer Meilenstein der Testung der Infrastruktur. Und da sind wir sehr, sehr zufrieden mit, wie das Ganze gelaufen ist.
Chris, wie verdient ihr Geld?
Wir bepreisen die Kapitalverwaltungsgesellschaft sozusagen für unsere Dienstleistungen und da nehmen wir Basispunkte für, also ein Hundertstel Prozent sozusagen nehmen eine Mindestgebühr dafür. Das heißt, ich glaube, man muss immer ein bisschen, also wir haben einfach Fixkosten, die entstehen, deswegen
Basispunkte wir auf was? Auf Hand? Basispunkte auf Handel, Basispunkte auf Emissionen, also auf was denn?
Auf das Fondsvermögen. Also beispielsweise, wir würden ein Produkt haben, wo wir 100 Millionen Euro Assets haben und wir würden 4 Basispunkte preisen, dann würden wir damit 40.000 Euro pro Jahr verdienen. Und genau, das ist so der Part. Das heißt, wir haben eine sogenannte Floor-Fee und preisen ansonsten Basispunkte.
Okay, also das heißt, man kann euch auch ganz gut bepreisen bzw. kalkulieren, weil jeder Fonds ja eigentlich auch immer auf Basispunkten entweder halt Ausgabeaufschlag oder halt Verwaltungsgebühr oder halt beides basiert und du packst dann sozusagen, also was zahlen wir heute klassischerweise für einen ETF, wenn wir ihn kaufen bei einer Trade Republic oder bei einer Scalable oder bei einer Deutschen Bank oder wo auch immer, 0,25 bis 0,35 oder sowas wahrscheinlich, ne, für die Passiven?
Ja, es kommt drauf an. Also für die Core-Produkte ja, aber ja. Ich würde nicht unterschätzen, wie viele thematische deutlich drüber liegen. Also iShares ja. Global
Clean Energy. Ich würde sagen, ETF, also für die Basis, ne? Genau. Und wenn es dann ein bisschen thematischer wird und wenn es dann aktiv wird, geht es wahrscheinlich auch schon fast nicht nur 1% oder manchmal auch sogar drüber, ne? Und nur damit wir es dann immer so ein bisschen im Kopf haben, was ist der typische Publikumsfondspreis im Durchschnitt?
1,5% vielleicht, ungefähr.
Das manchmal ist, auch sagen, über 2, so ein Durchschnitt. Ne?
Genau, es hängt so ein bisschen davon ab, wie die Managementgebühr gewählt wird und ehrlicherweise auch ein bisschen von der Fondsgröße sozusagen, weil man hat immer noch externe Drittkosten wie Wirtschaftsprüfer oder ähnliches und das sind meistens Fixgebühren. Das heißt, da schlagen 20.000 Euro bei einem Fondsvermögen von 10 Millionen natürlich deutlich mehr rein als bei einem Fondsvermögen von 100 Millionen. Aber genau, so eine Größenordnung.
So, und dann hast du also ein Interesse daran, dass du natürlich auf der einen Seite so viele Fonds unterstützt, ETFs zu werden, wie es irgendwie geht für die Basisgebühr. Aber vor allen Dingen willst du, dass diese Fonds wachsen. Also das heißt, da sollen einfach in Net New Inflows rein, damit das ganze Ding halt groß wird. Und du hast also nichts davon, wenn das Ding volatil ist, sondern das Ding soll einfach wachsen in dem, was an AUM, also an Assets, an der Management in dem Ding drin sind, ja?
Genau. Ich glaube, uns war immer wichtig, ein Geschäftsmodell zu bauen, was mit den Interessen der Kunden aligned ist. Ich meine, es gibt mit Robinhood einen großen Anbieter aus den USA, der jetzt nach Europa kommt. Wenn ich 85% meiner Umsätze mit Optionsstrategien machen würde, wäre das, glaube ich, nichts, wo ich morgens für aufstehen möchte. Ich glaube, wir sind fundamental schon davon überzeugt, dass wir hier das Richtige machen. Insgesamt Gebühren für Kunden senken übrigens auch. Und gleichzeitig eben schon glauben wir daran, dass die Diversifikation im Fondsmarkt etwas Wichtiges ist. Das heißt, ich hatte es eben am Anfang mal erwähnt, es gibt knapp 1000 Kapitalverwaltungsgesellschaften in Europa, 4% davon sind im ETF-Markt. Und wenn man den Eintritt nicht einfacher macht, dann wird sich die Marktmacht, die früher bei 1000 Partnern lag, auf 100 Partner verteilen. Und gerade in einem lokalen Kontext ist es, glaube ich, nichts, was erstrebenswert ist. Und entsprechend versuchen wir da eben die Eintrittsbarrieren zu senken und mehr kompetitive Produkte anbieten zu können.
Und Chris, jetzt mal eine blöde Frage. Gibt es eigentlich nicht schon genug ETFs?
Ist eine sehr faire Frage. Ich glaube, das hat eine Ja- und eine Nein-Antwort. Die Ja-Antwort ist, ich glaube, man kann die Frage stellen, ob man 50 MSCI Worlds, 150 MSCI Worlds braucht und so weiter. Die Nein-Antwort-Frage ist, in Deutschland sind gerade 2.300, 2.400 ETFs zum Vertrieb zugelassen und 17.000 Publikumsfonds. So, das heißt, meine These ist, wir werden weniger Produkte sehen in den nächsten Jahren. Das heißt, wir werden von diesen gesamten 19.000 vielleicht eher auf 15, 14, 13 sinken. Aber davon wird sich die Zahl der ETFs vervierfachen. Das heißt, die Anzahl an Publikumsfonds wird, oder die Anzahl an Produkten generell wird geringer werden. Und es wird mehr Masse quasi zunehmen in den einzelnen Produkten, aber die Anzahl an ETFs wird die Anzahl an Publikumsfonds deutlich ablösen.
Weißt du, wie groß im Durchschnitt ein Fonds ist? Also was ist die durchschnittliche Asset Under Management Größe?
Es ist super schwer zu sagen. Also kann man so, also müsste ich eine falsche Aussage treffen.
Und ab wann lohnt er sich denn?
Auch das ist in Abhängigkeit von der Gebühr, die man selber nimmt. Also wenn ich natürlich jetzt selber irgendwie einen ETF mit 80, 90 Basispunkten auflege oder mit 20, brauche ich quasi das vierfach weniger sozusagen, um den ETF profitabel zu stellen. Ich glaube, ganz grundsätzlich war vor uns in der normalen ETF-Welt wurde immer die Aussage, 100 Millionen Volumenserwartung in 12 Monate, 20, 30 Millionen Seeding, besser 50 Millionen. Wir haben gerade Produkte, die bei deutlich niedrigen anfangen. Ich glaube, man ist schon in der Lage, für 10, 15 Millionen ein Produkt hier hinzustellen, was Break-Even ist, sehr schnell Break-Even ist, wo es dann schon auch anfängt, Spaß zu machen und Geld zu verdienen.
Wo aber dann relativ wenig wirklich Handel drauf stattfindet, wenn da 10 Millionen drin liegen, ne?
Genau, das hängt logischerweise immer so ein bisschen davon ab. Aber ich glaube, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie die einzelnen Inflows sind sozusagen. Das heißt, auch ETFs unterscheiden sich ja insofern, als dass es Produkte gibt, die sehr viel Flow haben, also rein, raus, rein, raus, rein, raus und Sachen, die sehr, sehr langfristig sind. Das heißt, was wir insgesamt im ETF-Markt gerade beobachten, ist, dass die Vehikel, die aus dem aktiven Fondsbereich kommen, anders funktionieren als der klassische ETF bei vielen Dingen. Es sind sehr langfristige Anleger, Long- und Short-Strategien oder etwas Klassisches, was wir gerade zum Beispiel pilotieren, was es bisher noch nicht gab, das Intraday-Trading im ETF-Mantel. Das heißt, bei passiven Produkten rebalanced man oder handelt auf Basis des Index man sowieso sehr gering, einmal im Quartal vielleicht, maximal einmal im Monat. Aber bei aktiven Produkten gibt es viele Manager, die sagen, ich möchte heute um 9.30 Uhr rein in SAP und morgen um 14.50 Uhr raus aus SAP. Das ist in der Struktur des ETFs bisher überhaupt nicht vorgesehen. Und warum ist das nicht vorgesehen? Weil der Market Maker immer Bescheid weiß, was in dem Portfolio ist, weil er sich selbst auf seiner eigenen Bilanz meist risikoneutral dementsprechend dagegen verhält. Und diese Echtzeit-Informationsweitergabe ist etwas, wo auch eine vermeintlich digitalisierte ETF-Industrie immer noch total dran krankt. Und das ist etwas, wo wir beispielsweise generell helfen. Das heißt, wir versuchen uns eigentlich von diesem Fonds-KVG in ETF-KVG in ein breiteres ETF-Ökosystem-Play eigentlich zu entwickeln.
Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wer heute dein Kunde ist und welche Fonds rausgebracht worden sind. Du hast auch gesagt, dass sich die Anzahl der Fonds verringert, aber eine ganze Menge mehr an ETFs rauskommen. Welche Rolle spielt denn ihr da drin? Also was sind eure typischen Kunden eurer Kunden? Also welche Fonds werdet ihr vor allen Dingen ETFisieren, wenn ich mal dieses Verb versuche zu bilden? Oder ist ein Substantiv? Du weißt, was ich meine.
Ja, ich glaube, der Großteil der Kunden ist der, die zu groß sind, als dass sie nur in einem internen Kreis vertreiben können. Das heißt, viele Fonds gibt es bisher, die sind ja, wie soll ich es formulieren, Bajorat und Pöhlen Vermögensverwaltungs UG. Die sitzt dann irgendwo im Taunus und hat irgendwie 300, 400 reiche Kunden und bündelt eben diese Produkte, so wie ich es eben beschrieben habe am Anfang als Beispiel. Das ist, glaube ich, nicht unsere klassische Zielgruppe, weil ob die ein Fonds oder ein ETF sind, ist relativ egal, weil wir beide sitzen ja eh mit unseren Kunden bei Kaffee und Kuchen und ob es dann einen Tag später ist, ist weniger relevant. Aber es gibt ganz, ganz viele große Häuser, die in einem breiten Vertrieb sind und sich dort behaupten müssen gegen Dritte. Einfach mal Namen in den Raum, die wir alle kennen oder vielleicht nicht kennen, aber von der Danske Bank über ABN AMRO, Rothschild, Pictet, die Allianz, Flossbach von Storch, Akatis oder die SEB in Schweden, also Riesenhäuser europaweit, die alle noch kein Teilnehmer im ETF-Markt sind. Und diese Player werden es natürlich extrem schwer bekommen, weil ihre klassischen Kunden, die ja haben mit 3, 4, 5 Millionen Retail-Kunden, die wandern halt alle ab. Und die wandern zu Revolut und sie wandern zu Trade Republic und sie wandern vor allem dahin, weil es dann eben nur im Haus die eigenen Produkte gibt. Und ich glaube, das sind die Player, die sich relativ schnell bewegen müssen und wo wir das auch am meisten sehen, was übrigens auch so ein bisschen darauf einzahlt, was du eben beschrieben hast. Natürlich gibt es diese Floor-Fee für uns, damit wir kostendeckend arbeiten. kein Schnelllieferdienst. Aber trotzdem ist es sozusagen für uns wichtig, dass wir an den Basispunkten verdienen, dann macht es nachher wirklich Spaß. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass von unseren ersten 20 ETFs nach 5 Jahren 13 irgendwie bei 10 Millionen stehen. Das ist nicht die Zielsetzung.
Hat das ganze Thema, was gerade in Deutschland diskutiert wird, private Altersvorsorge, denkst du, das hat eine Auswirkung auf euch? Also haben wir ja jetzt momentan, sehen wir ja noch nichts dazu, aber ab Anfang 2027. Und klar, man sieht es schon ein bisschen, ich sag mal, Wartelisten-Marketing für Kinderdepots und für all die ganzen Sachen. Hat das eine Auswirkung? Glaubst du, dass das für euch einen Effekt hat?
Ja, das ist ein Rieseneffekt. Also es ist einer der größten Treiber für die Fondsmanager, sich damit zu beschäftigen. Und das hat vor allem den Grund, dass ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster mit den Zahlen, ich bin mir nicht ganz genau sicher, aber ich meine gelesen zu haben, dass wir knapp 3,5-4 Millionen neue Wertpapierdepots hatten in Deutschland und 70% davon eben bei Neobanken und Neobrokern erstellt wurden und nochmal 10 oder 15% bei Direktbanken und Direktbrokern. So, das heißt, wir reden eigentlich davon, dass die Direktbanken mal rausgelassen, wobei selbst da, man sieht, der Umstieg von DKB auf die Abwest-Infrastruktur ein ganz klarer Fingerzeig in die Richtung ist. Das bedeutet, wenn man selber die größte Altersvorsorgereform, die es je in der deutschen Nachkriegsgeschichte gegeben hat, hat, exkludiert man sich in einem Publikumsfonds selbst von 70% des Marktes. Und das ist etwas, was es auch super schwierig macht, diese Leute irgendwie noch zu rechtfertigen, warum das ja alles nicht so schlimm ist mit dem ETF oder der irgendwann bald mal vorbeigeht und dann kommt man wieder zurück auf seine Hinterzimmergespräche und irgendwie Penthouse-Konferenzen. Ich glaube, da verschiebt sich unglaublich viel in diesem Markt und das ist nur einer der Gründe, sozusagen davon. Und meine persönliche Hoffnung ist so ein bisschen auch, dass wir als Europa es schaffen, da auch kompetitiver zu werden in den Produkten. Weil es ein bisschen schade ist, dass wir jetzt deutsches Steuergeld haben, was eben dann in Kapitalmarktteams in New York oder in Vorbuchhaltungen in Indien fließt. Und es fließt nur da rein, weil die Vorbuchhaltungen in Frankfurt und in Krakau und in Paris nicht in der Lage sind, kompetitive Produkte zu bauen. Da würden wir gerne bei helfen. Und das ist auch, glaube ich, das, was uns so ein bisschen antreibt, aus einem Souveränitätsangle hinaus.
Wenn du jetzt ganz allgemein auf das ganze Thema Wealth-Tech gerade guckst, ein Thema, was so, ich würde mal sagen, vor 3 bis 4 Jahren nahezu gar nicht diskutiert wurde, ja, vielleicht vor 4 Jahren vielleicht schon, aber vor 5, 6 Jahren weniger diskutiert wurde, vor 10 Jahren schon mal mehr, da gab es die ganzen Robo-Advisor in der ersten Welle Fintech, dann war es still um das ganze Thema, aber jetzt kamen natürlich so die Upwests und die Lamb Markets, die etwas stilleren und auch eher gebootstrappten Fintsites, jetzt eher. Ist das nochmal ein Trend oder ist das nur eine selektive Wahrnehmung von uns beiden?
Selektive Wahrnehmung, würde ich sehr, sehr sicher sagen. Ich glaube, der Wealth-Tech-Angle hat zwei Probleme. Das eine ist, ich glaube, es gibt sehr, sehr viel Bedarf für weitere Digitalisierungslösungen. Aber wenn ich sowas machen würde, würde ich es wahrscheinlich immer so bauen wie der Ralf. Also man sucht sich irgendwie vielleicht Unterstützer am Anfang, aber man baut schrittweise.
Ralf von Finnzeit.
Ralf Heim, genau. Ralf Heim von Finnzeit. Genau. Schöne Grüße.
Der, wo ich heute Geburtstag hat.
Ja, wir müssen schon gratulieren. Also das, ich glaube, das ist ein Meisterstück von, man baut es Schritt für Schritt irgendwie dann groß. Aber das ist für Firmen wie uns oder auch Upvest gar nicht möglich, weil wir regulatorisches Eigenkapital brauchen, weil wir Compliance-Leute brauchen, Geschäftsführer brauchen, die BaFin-reguliert sind. Ich darf nicht einfach der Geschäftsführer unserer BaFin-regulierten Einheit sein. Einfach so mit 29, das geht halt nun mal nicht. Und ich glaube, das ist so einer der Hauptaugenmerke, weswegen Venture Capital einer der relevanten Punkte ist, aber gleichzeitig Venture Capital in diesem Bereich nicht auf seine klassischen, ich sag mal, Hockeystick-Kurven in Jahr 2 kommt, sondern man kommt in die Hockeystick-Kurven in Jahr 7. Und das sieht man bei Upvest zum Beispiel ganz gut, dass es ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen ist, aber die haben halt auch erstmal 3, 4 Jahre gebaut, bis sie den ersten Kunden gewonnen haben. Jetzt war es bei uns nicht ganz so lang, aber das dauert eben auch. Und man announced irgendwie eine Partnerschaft mit der DKB, aber bis die ersten Depots da sind, da gehen nochmal 18, 20 Monate ins Land. Und diese Zeit zu bekommen sozusagen, das erfordert immer nicht nur die Geduld von Investoren, sondern meistens auch Makrozyklen, die einfach glücklich sind. Das heißt, damals als Upvest die großen Runden geraced hat, war Geld sehr günstig sozusagen. Das ist einfach nicht mehr so und es war auch 2017 und 2018 nicht mehr so. Und das heißt, ich glaube, dieser Wealth-Tech-Angle ist nicht ohne Grund deswegen sehr, sehr schwierig. Die noch wichtigere Sache ist aber, glaube ich, nicht das Klima, sondern vor allem, dass dieser Bereich unglaublich weg ist von Leuten, die normalerweise Startups gründen. Also zu sagen, warum funktioniert meine Kartenzahlung nicht oder meine Banking-App sieht so blöd aus oder mein, weiß ich nicht, Daytrading bei Tesla nervt mich irgendwie ein bisschen. Das ist sehr, sehr viel näher dran, als zu sagen, okay, wie funktioniert eigentlich die Anteilsscheinabwicklung zwischen Primärmarktteilnehmern? Weil man im Zweifel weder weiß, was ein Anteilsscheingeschäft ist, noch was ein Primärmarkt ist. Und deswegen ist es, glaube ich, kein Zufall, dass viele der Leute, die in diesem Bereich gebaut haben oder bauen, aus diesem Bereich kommen. Und ansonsten fällt es unglaublich schwer, das zu sehen. Und wir bekommen das auch in Kunden- und Partnergesprächen immer wieder mit. Es ist eine unglaublich große Freude, dass Leute mit uns arbeiten wollen, weil die haben diesen Support halt einfach 10, 15 Jahre nicht bekommen. Also der Asset-Management-Markt ist komplett an Innovation vorbeigelaufen im Vergleich zu Banking, Payment und Brokerage. Und das ist kein Thema, weil es kein Trend ist, sondern es ist strukturell einfach sehr, sehr schwierig. Umso mehr geben wir uns Mühe, zumindest da irgendwie zu unterstützen. Aber ich glaube, Wealth-Tech ist und wird weiter schwierig bleiben.
Jetzt sagst du eigentlich gerade, ihr braucht Venture Capital und das sind auch einträgliche Geschäftsmodelle in the long run. Also sind VCs einfach nur zu dämlich dafür und welche hast du denn trotzdem überzeugen können?
Dämlich ist ein großes Wort. ich glaube, es liegt eher daran und ich will das Leuten gar nicht vorwerfen. Ich glaube, die VC-Branche hat einfach strukturelle Probleme und die werden stärker, je weniger ich sag mal, Erfahrung oder Präsenz Leute schon gesammelt haben. Also unser größter Investor ist General Catalyst, ein großer Investor aus den USA, die auch sehr stark mit diesem Souveränitätsangle sind. Haben zusätzlich dazu Fintech-Investoren, beispielsweise Discovery Ventures, das ist ein Anlagevehikel, der eben SumUp-Gründer Stefan und Jan aus dem Aufsichtsrat sitzt, Redstone, auch ein Fintech-Investor, die da quasi tätig sind und ich glaube, das ist schon sehr, sehr bewusst ausgewählt und das sind meistens Leute, die entweder den Bereich sehr, sehr gut verstehen oder aufgrund ihrer LP-Struktur oder aufgrund ihrer eigenen Erfahrung, die sie schon gesammelt haben, eben sich leisten können, etwas länger zu warten. Ich glaube, es ist ganz normal, dass es für viele andere VCs, die gerade am Anfang ihrer Karriere stehen oder die vielleicht für Generalisten arbeiten, der Hype nach dem nächsten Ding irgendwie besonders wichtig ist. Und da muss man ehrlicherweise sagen, wir werden natürlich nicht in der Lage sein, in 3 Jahren den gleichen Umsatz wie Lovable zu erzielen. Ich glaube, das ist strukturell sehr, sehr schwer möglich, ja. Und das heißt aber nicht, dass ich nicht daran glaube, dass wir in 10 oder 15 Jahren die wertvolle Firma sein können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen den Gesamtkontext, den man so ein bisschen damit verstehen muss. Und deswegen weiß ich nicht, ob es zu dämlich ist, aber ich wundere mich manchmal schon, ob es nicht eigentlich einen interessanten Sweet Spot gäbe für eine Anlageklasse, die zwischen Private Equity und Venture Capital steht. Mhm. Weil wir auch im Gegensatz zu vielen anderen das Geld nicht für immer in der Form brauchen wollen. Also ich sehe uns nicht 8 Finanzierungsrunden machen. Was sollen wir denn mit dem Geld tun? Also wir haben in Österreich 8 Kunden. Wie viele Sales-Leute soll ich denn da einstellen? So, also das funktioniert quasi einfach in einer ganz anderen Logik als, weiß ich nicht, ein N26 oder ein Trade Republic oder irgendwie welche anderen. Und ich glaube, das ist für viele Firmen in unserem Bereich eben so. Und deswegen, ist glaube ich, je mehr diese Zeit in Richtung AI-Hypes auf der VC-Seite geht, desto mehr wird, glaube ich, klar, dass es einen interessanten Angle gibt für Investoren, die langfristig denken, vielleicht auch größere Stakes nehmen und das einfach interessant ist.
Wobei das bei einer Upwest ja trotzdem so ist, dass das Team immer größer wird und dass die schon große Runden machen, ne? Also siehst du es da noch anders als bei euch, weil da mehr Tech gefragt ist und mehr Integration gefragt ist?
Ich glaube, vor allem ist es bei Upwest sozusagen so, dass sie ja deutlich mehr Endkundenkontakt haben als wir. Also es ist natürlich ein Enterprise-Sale zu einer DKB, aber eigentlich hat man ja nachher deutlich mehr Kunden, Strukturen, Stränge. Das heißt, wenn es irgendwie darum geht, Compliance zu überwachen, ich spitze das jetzt mal zu, überwachen wir dann Ende des Jahres vielleicht 10, 12, 15 Firmen, aber in Jahr 1 über was Upwest 50.000 Leute. Und das ist schon ein anderer Block. Das heißt, obwohl Upwest im B2B-Bereich tätig sind, sind sie doch deutlich konsumentennäher, als wir es sind.
Mhm. Chris, was haben wir mitgenommen? Also, ihr habt das Ganze gegründet, so vor 3, 4, 5 Jahren, eigentlich mal aus der Explorationsecke für Kapitalmarkt, also für Aktien und für andere Dinge. Das Ganze hast du gemacht mit jemandem, den du im Studium kennengelernt hast. Und was tut ihr? Ihr seid so ein freundlicher Partner zwischen KVGs, also zwischen Kapitalverwahrgesellschaften, die halt für Fondsemittenten das Geld verwahren und einem Ökosystem, wo Market Maker, Börsen und ein paar andere eine Rolle spielen. Ihr macht das Ganze als regulierter Player der BaFin, könnt aber mit dieser Lizenz auch weltweit agieren. Eure Kunden sind halt diese KVGs, die die Fonds emittieren. Ihr habt das bisher bei 3 Fonds gemacht, bei einem aktiven ETF, bei einem passiven ETF. Du siehst selber, dass im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte immer weniger Fonds am Markt sein werden, aber ETFs gegenüber den Usage-Fonds, gegenüber den Publikumsfonds halt deutlich an Menge dazunehmen werden. Ihr verdient Geld einmal mit einer Initialgebühr dafür, dass ihr das ganze Setup macht, und danach verdient ihr am AOM. Also ihr habt Interesse daran, dass die Fonds halt groß werden?
Kurz reingehen. Also genau, wir nehmen keine Setup-Gebühr, sondern eine Mindestgebühr pro Jahr. Das ist, glaube ich, ein bisschen.
Okay, eine Mindestgebühr pro Jahr. Okay.
Genau.
Okay. Auch gut. Ansonsten halt auf AOM. Eure Investoren sind eher Leute, die das Ökosystem ein bisschen verstehen oder, wie du es gerade so schön beschrieben hast, eine LP-Struktur haben, die auch längere saure Gurkenzeiten in der Anfangszeit überstehen können. Du siehst in der privaten Altersvorsorge Änderungen in Deutschland, die größte Reform der Rentenversicherung oder des Rentensystems in Deutschland der letzten Jahrzehnte, und für euch auch einen absoluten Hebel, weil mehr und mehr Menschen da reingehen werden, und die Menschen, die halt auch neu reingehen werden und möglicherweise auch schon mal vorher sowas wie Riester gemacht haben, aber jetzt trotzdem auch das ganze Thema weitermachen werden, nicht mehr so verstehen, warum sie weiter in Publikumsfonds investieren sollen oder in Versicherungen investieren sollen, sondern halt eher in ETFs reingehen werden. Exit-Kanal weißt du gar nicht so ganz genau, könnte irgendwann mal sein, aber eigentlich willst du so in 10, 15 Jahren eine wertvolle Firma haben, kann also auch ein Rendite-Case sein. Das ist natürlich eine spannende Frage, wer dann von den VCs dann irgendwann von dem anderen rausgekauft wird, aber let's see. Habe ich irgendwas vergessen?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe mich auf die schnellen Fragen gefreut, aber ansonsten hast du, glaube ich, nichts vergessen.
Scherz beiseite. Machen wir beim nächsten Mal.
Ja. Scherz beiseite.
Du kannst mir auf so ein paar antworten. Rot oder grün?
Grün.
Grün oder schwarz?
Grün.
Karte oder Cash?
Karte.
Android oder iOS?
iOS.
Slack oder Teams?
Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen Slack, aber wir haben immer mehr festgestellt, dass unsere Kunden große Probleme damit haben, Google Meet zu öffnen. Das heißt, ich verbringe sehr viel Zeit auf WebEx tatsächlich.
iPad oder Papier?
Papier.
Hund oder Katze?
Hund.
Köln oder Berlin?
Berlin.
London oder New York?
London.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Fahrrad oder Bahn?
Fahrrad.
Das war's.
Sehr gut. Also dafür, dass es spontan war, war das ganz schön gut, finde ich. Also
ja, aber waren immerhin so 15 oder 20 oder sowas, ne?
Ja, das ist schon.
Chris, hast du noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben willst? Also ich danke dir sehr, weil das war, wie ich finde, eine ganz gute Mischung aus euch kennenzulernen auf der einen Seite, aber vor allen Dingen halt auch Kapitalmarkt ein bisschen besser kennenzulernen, weil ich glaube, was ich vorhin schon ein paar Mal gesagt habe, nicht jeder weiß es so genau, nicht jeder traut sich vielleicht manchmal auch die eine oder andere Frage zu stellen. Ich glaube, wir haben ein bisschen Education machen können. Ich hoffe, dass du trotzdem deine Messages hast unterbringen können. Und wie gesagt, hast du noch was, was du jemandem mitgeben willst?
Genau, ich glaube, wir haben ja in der Zuhörerschaft sozusagen jetzt nicht viele klassische Fondsmanager, sondern eben mehr die Payment- und Banking-Welt. Und was ich nochmal gerne mit auf den Weg geben möchte, ist vor allem der Banking-Welt. Es tritt gerade eine Zeit an, wo Themen im klassischen Fondsvertrieb immer schwieriger werden. Der Fonds wird weniger verkauft, die Bestandsprovision steht total unter Feuer aufgrund von MiFID. Wir reden über Payment-for-Order-Flow-Verbot, Kapitalmarktunion und so weiter. Und diesen Shift, den es 70er, 80er Jahre gegeben hat, von fremden Publikumsfonds zu seinen eigenen Publikumsfonds, das werden wir auch gerade im ETF sehen, von fremden ETFs zu eigenen ETFs. Und ich glaube, jedes Haus mit einem eigenen Vertrieb, Banken, Lebensversicherungen, Broker, Direktbanken, muss sich Gedanken machen, wie die ETF-Strategie aussieht. Und wenn die ETF-Strategie nur aussieht, auf die Net New Flows von großen Issuern zu verdienen, während man einmal im Jahr an Clearstream eine Gebühr zahlt, dann wird das in 3, 4, 5 Jahren sehr, sehr teuer werden. Und das wäre, glaube ich, schade, weil man am Ende da auch wieder Diversifikation im Bankenmarkt verliert und eigentlich einen sehr, sehr schönen, interessanten Zweig irgendwie defizitär stellt. Das heißt, das ist einfach, glaube ich, was man mal auf dem Schirm haben sollte, darüber nachzudenken.
Chris, vielen Dank.
Vielen Dank, André, fürs Gespräch.
Heimsieg oder Auswärtssieg?
Auswärtssieg, in Bremen.
Ah ja, stimmt, in Bremen. Gar nicht so weit weg von mir. In Bremen. Ja. Oh, das wird ein hakliges Spiel, 6-Punkte-Spiel.
Ja, es wird ein 6-Punkte-Spiel, aber die sind tatsächlich beide momentan schlecht drauf und meistens verliert die Borussia solche Spiele.
Entsprechend schauen wir mal. Tschüss.